Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Falls Sie gelegentlich gern mal Globuli nehmen, weil, ja okay, man weiß zwar nicht, wie sie wirken, aber Ihnen haben sie doch schon so oft geholfen, dann müssen Sie jetzt stark sein. In unserem Sachbuchmagazin reden wir heute nämlich über sogenannte Alternativmedizin, über angebliche Naturheilmittel und über esoterische Quacksalberei. Die umfasst fast alle Lebensbereiche und ist, so lautet die These meiner Gäste Pia Lamberti und Katharina Nokun, alles andere als harmlos. Wir sprechen außerdem darüber, warum in der Pandemiebekämpfung die meisten Menschen eben doch nicht auf Querdenker-Demos gegangen sind, sondern sich, freiwillig meistens, den Regeln und Beschränkungen unterworfen haben. Das ist eine Frage für eine Philosophin und deshalb ist Isolde Charim zu Gast. Und wir reden natürlich auch über die Skandale, die echten Skandale der Pharmaindustrie und was in der Branche so alles falsch läuft. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Gegen Elektrosmog, da hilft ein Bergkristall, den müssen Sie neben Ihren Bildschirm stellen. Oder auf eBay, da können Sie so kleine Puppen kaufen, die sind von Geistern besessen. Und Globuli, die wirken. Das stimmt natürlich alles nicht. Aber in der Welt der Esoterik gibt es eben fast nichts, das es nicht gibt. Die Sozialpsychologin Pia Lamberti und die Politikwissenschaftlerin Katharina Nokun, die versuchen schon seit Jahren, eine geistige Bresche durch dieses Dickicht zu schlagen. Auch in ihrem neuen Buch, Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Und beide, Katharina Nokun und Pia Lamberti, habe ich in die Lesart im Deutschlandfunk Kultur eingeladen. Guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Ja, fangen wir mal mit Ihren Hintergründen an. Ich habe gerade schon gesagt, Sozialpsychologin, Politikwissenschaftlerin. Können Sie mir vielleicht sagen, fangen wir mit Ihnen an, Frau Lamberti, wie sind Sie überhaupt auf dieses Thema gekommen, das ja doch schon seit einigen Jahren Ihr berufliches Leben prägt?
Also ich denke, die meisten Menschen werden ja in ihrem privaten Umfeld irgendwann mit Esoterik konfrontiert. Da ist dann der Freund, die Freundin, die auf einmal immer abstrusere und gefährlichere Dinge glaubt. Und mich hat als Sozialpsychologin interessiert, welche Einstellungen dahinter stehen, wie diese Welten auch mit anderen verbunden sind. Und ich habe da immer so eine Situation im Kopf, wo ich vor Jahren im Bio-Supermarkt war und da lag dann eine esoterische, kostenlose Zeitschrift auf, in der dann auch Werbung gemacht wurde für rechtsextreme Verlage und Bewegungen. Und das war dann ein Thema, wo ich gesagt hatte, da möchte ich gerne tiefer rein und das dann auch sehr gerne mit Katharina Nokun.
Sie, Katharina Nokun, als Politikwissenschaftlerin, so dieser letzte Satz von Pia Lamberti mit dieser Werbung für auch rechtsextreme Verlage, das hat jetzt natürlich schon was Politisches. Ist es das, was Ihnen so an Verschwörungen und Esoterik reizt, Sie daran interessiert?
Also bei mir war tatsächlich der Ausgangspunkt ziemlich interessant. Ich habe mich nämlich kritisch mit der AfD beschäftigt in meinem Blog und das ist dann viral gegangen, weil Jan Böhmermann das weiter verbreitet hat. Mein Blog ist auch zusammengebrochen vor lauter Zugriffe. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ganz viel Fanpost bekommen aus dieser Ecke und was da ziemlich interessant war. Ja, Fanpost in Anführungsstrichen muss man sagen. Also da ging es darum, dass ich angeblich insgeheim jüdisch bin, dass ich ins KZ gehöre. Mein Name ist dann auch auf so einer sogenannten Todesliste aufgetaucht, zum Glück mit einer alten Adresse, also nicht aktuell. Aber man hat gemerkt, dass Leute mich plötzlich in ihre kruden Weltbilder einbauen, ne? In ihre Verschwörungserzählungen und was von Beginn an ja auch bei den sogenannten Querdenken-Protesten ziemlich auffällig war, ist, dass da Esoteriker teils Seite an Seite, teils auf der Bühne gemeinsam mit Rechtsextremisten gemeinsame Sache gemacht haben. Und das hat viele Menschen irritiert, auch dazu geführt, dass Leute gesagt haben, na, wir wissen nicht, ob wir das jetzt als verschwörungsideologisch oder rechtsextrem einsortieren können. Für Menschen, die sich aber mit der Szene schon länger beschäftigen, muss man sagen, Esoterik und Verschwörungserzählung gehen tatsächlich oft Hand in Hand.
Dabei kommt das doch erstmal oft so harmlos, vielleicht ein bisschen albern, aber irgendwie nicht schädlich daher. Sie haben in Ihrem Buch, lese ich das zum Beispiel, auch eine Messe für Esoterik besucht. Da wird allerhand vertickt. Sie haben sich da zum Beispiel auch eine Aura-Fotografie erstellen lassen. Erzählen Sie mal, was wollte man Ihnen da verkaufen alles?
Diese Messe fand tatsächlich noch vor der Pandemie statt. Die gibt schon, also ich erinnere mich noch als Kind daran, wie überall die Plakate immer hingen. Und das war so ein Tag in Berlin und wir haben dann überlegt, gehen wir auf die Esoterikmesse oder gehen wir auf eine größere Demo von Impfgegnerinnen, die auch damals schon rechtsextrem geprägt war. Also das ist nicht erst in der Pandemie passiert. So. Und auf dieser Esoterikmesse, da gibt es Edelsteine, die angeblich gegen alles Mögliche helfen sollen, teilweise gegen Krebs, da werden Krankheiten Krankheiten abstrus umgedeutet in irgendwelchen Büchern, die man kaufen kann. Man kann sie in der Palmblatt-Bibliothek lesen lassen, weil man selber dann natürlich keinen Zugriff zu hat. Und das, was uns, denke ich, mit am meisten schockiert hat, war ein Arzt, der einen Vortrag gehalten hat, gegen das Impfen gewettert hat, aber das Ganze noch angereichert hat, wirklich mit rassistischer Rhetorik, schwulenfeindlichen Aussagen, und im Saal hat niemand da irgendwie Gegenrede gehalten. Es war wirklich eher Applaus, die Leute haben ihn umringt und man hatte wirklich da sehr eindrücklich gesehen, wie schnell rechtsextreme Welten in diesen esoterischen Glaubenssätzen zusammenfinden können.
In diesem Fall also im Kontext mit Medizin, und das fand ich ganz spannend beim Lesen Ihres Buches, wie viel sich dann doch um Krankheiten dreht. Sie haben gerade schon gesagt, Frau Lambert, die Krankheiten, die umgedeutet werden, Frau Nocun, ich lese in Ihrem Buch, Krebs beispielsweise, Gebärmutterkrebs ist dann angeblich irgendwie ein verkappter Kinderwunsch. Krebs überhaupt sehr oft ist irgendwie so ein Hilferuf der Seele, eine zweite Chance. Die Menschen haben was falsch gemacht in ihrem Leben, bekommen dann Krebs. Wie funktioniert das? Wie wirkt das, dass Menschen, die so eine dramatische Krankheit haben, dann auch noch diffamiert und beschimpft werden und trotzdem dahin gehen?
Ja, in erster Linie arbeitet Esoterik gerade im Gesundheitsbereich ja vor allem mit der Währung Hoffnung. Das heißt, oftmals werden Menschen adressiert, die in sehr vulnerablen Situationen sind, die vielleicht eine schlimme Diagnose haben, die vielleicht auch von Ärztinnen und Ärzten eine Perspektive aufgezeigt bekommen, aber der Weg dahin macht Angst. Ja? Also die Chemotherapie wirkt und deshalb hat sie eben auch Nebenwirkungen. Auch eine Operation ist keine kleine Sache, gerade bei älteren Personen. Und da ist es natürlich irgendwo ein Hoffnungsschimmer am Horizont, wenn man glaubt, ich kann das beispielsweise durch Gedankenkraft, durch Meditation, durch irgendwelche Heilsteine lösen. Und genau in diesem Bereich wird's halt eben richtig hässlich. Also oftmals haben wir in den letzten Wochen, Monaten diese Gespräche geführt, wo gefragt wurde, so, naja, aber es gibt eben auch diese harmlose Esoterik. Und da muss man sagen, naja, wenn jemand meint, Zuckerkügelchen helfen bei Einschlafproblemen, ist das erstmal nicht weiter dramatisch in der Situation. Aber wenn dieselbe Person dann einen Monat später eine Krebsdiagnose bekommt und dann anfängt, diese Zuckerkügelchen eben auch gegen Krebs zu nehmen und keine normale Therapie macht, dann kann es eben schnell lebensbedrohlich werden. Und wir haben alles Mögliche gesehen, also sogenannte Familienaufstellungen mit esoterischem Touch, also so aus dem psychologischen Bereich, wo dann einer Frau erzählt wurde, dass sie angeblich nicht nur für den Krebs ihres Sohnes verantwortlich ist, sondern noch für andere Dinge, weil sie eben abgetrieben hätte. Dann gibt es so etwas wie so eine Schuldumkehr, also gerade bei sogenannten Karma-Narrativen, wo es eben darum geht, dass angeblich ja Sünden im vergangenen Leben sich in schlechten Dingen im Hier und Jetzt manifestieren. Da wird dann teilweise Vergewaltigungsopfern auch mal gesagt auf dieser Grundlage, naja, dann musst du halt in den letzten 100 Jahren irgendwann plündernd und vergewaltigend durchs Land gezogen sein.
In einem Yogakurs lese ich fiel der grauenhafte Satz, mit genügend Meditation käme der Teilnehmer dann zu der Erkenntnis, dass es das Karma der Juden gewesen sei, von den Deutschen vernichtet zu werden. Das ist ja heftig.
Und genau das ist eben Teil der Esoterik-Szene und das wird oftmals ausgeblendet. Und unser Anliegen in unserem Buch ist es eben aufzuzeigen, dass diese an dieser harmlosen Fassade eigentlich nichts mehr dran ist, wenn man auch nur leicht anfängt zu kratzen und sich das mal genauer anschaut. Dahinter verbergen sich wirklich manchmal ziemliche Abgründe.
Das sind diese politischen, geistigen, rassistischen Abgründe. Wenn wir noch bei dieser medizinischen Frage bleiben, Frau Lamberti, Zuckerkügelchen gegen Einschlafprobleme helfen vielleicht dank des Placebo-Effektes. Sie sind natürlich sehr, sehr gefährlich, wenn sie eine Krebstherapie ersetzen sollen. Aber es gibt ja nicht nur Zuckerkügelchen. Es gibt unter so wissenschaftlich klingenden Abkürzungen wie CDL, MMS, schwarze Salbe, gibt es tatsächlich wirksame Stoffe, die aber nicht so wirken, wie erzählt wird. Können Sie uns das erklären? Was ist das?
Ja, das muss ich sagen. Also diese Recherche war wirklich keine einfache, weil man mit so viel menschlichem Leid konfrontiert ist, gerade in extremen Situationen. Und bei diesen Mitteln handelt es sich im Endeffekt um ätzende Stoffe.
Chlor.
Genau, Chlor zum Beispiel. Und wir haben uns da verschiedene Gruppen in Social Media, auch auf Telegram angeschaut, wo dann wirklich Menschen sagen, ah, guck mal, ich hatte hier einen Pickel und dann habe ich das drauf gemacht und dann klaffte da plötzlich ein Loch. Und dann wurde das als Beleg genommen, dass das Ganze wirkt. Und das ist schlimm genug, wenn erwachsene Menschen das mit sich selber tun, aber das wird mit Kindern gemacht. Wir haben auf Amazon Bücher gefunden über MMS für Tiere. Da wird auch in diesen Gruppen von berichtet. Ich habe das meiner Katze ins Auge gemacht. Und da steckt wirklich so viel Leid hinter. Und diese Grenze wird einfach nicht gezogen. Ne? Also wenn ich, keine Ahnung, irgendwie so einen leichten Stress habe beim Fliegen und ich nehme irgendwas vom Talisman bis über irgendwelche Sachen, die keine Evidenz haben, dann ist das ja das eine. Aber die Grenzziehung findet einfach nicht statt. Und das macht es extrem schnell gefährlich. Und gerade da, wo viel, viel Leid passiert.
Weil diese Stoffe, also wie gesagt, auf Chlorbasis, die werden geschluckt, die werden als Einläufe genommen, die werden als Creme genommen. Die Vergiftungserscheinungen, die dann zutage treten, werden auch noch als Beleg der Wirksamkeit genommen. Also seht her, wenn ich mich erbreche, dann werde ich quasi dabei entgiftet. Das ist ja hanebüchen unwissenschaftlich. Das ist belegt, dass das Zeug giftig ist. Es ist auch, es gibt keinerlei wissenschaftlichen Beleg dafür, dass Homöopathie beispielsweise wirkt. Und trotzdem kommen wir damit mal ein bisschen zu diesem Verhältnis von der Esoterik zur Wissenschaft. Sie beschreiben, Frau Nocun, es gibt so ein Doppelverhältnis. Einmal Wissenschaftsverachtung und Pseudowissenschaft. Mit welchem von beiden fangen wir mal an?
Ja, also zum einen ist die Wissenschaftsverachtung ziemlich offensichtlich, vor allem eben beim Thema Gesundheit. Und man muss sagen, da sind Verschwörungserzählungen über Medizin und Wissenschaft einfach schlichtweg eine Immunisierungsstrategie. Klar, wenn jemand für 100 Euro sein Handauflegen-Konzept gegen Rheuma verkaufen will und man fragt, naja, wo sind denn deine Belege, ist es natürlich bequem zu sagen, so, naja, also wissenschaftliche Studien, die sind doch eh alle von der Pharmaindustrie gefälscht. Ja, und zack, ist man raus aus dieser unbequemen Frage. Und genauso wird auch gearbeitet von Verkäufern. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Teile der Szene auch versuchen, den Anschein von Wissenschaftlichkeit zu wahren. Und was da besonders beliebt ist, ist das Nutzen von sehr hochtrabenden wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Begriffen. Ja, also wer weiß schon, was ein Bioresonanzgerät ist? Das klingt ja erstmal seriös. Wenn man sich dann aber anschaut, dass es auch Studien gibt, die mal so ein Gerät getestet haben und festgestellt haben, das sieht keinen Unterschied auf der Messungsebene zwischen einer Leiche, einem gesunden Menschen und einem Stück Leberkäse. Es gibt tatsächlich diese Studie und naja, da muss man halt sagen, so wissenschaftlich ist es halt gar nicht. Ne? Das
es kommt aber so daher. Also sehr viel, genau, habe ich bei Ihnen gelesen, ja, wird mit Quantenmechanik.
Ja, Quantenmechanik ist auch unglaublich beliebt, weil wer kann schon aus dem Stegreif die Erklärung schütteln, was genau Quanten sind, was Quantenmechanik bedeutet, wofür da irgendwelche Wissenschaftler in den letzten Jahren auch Preise bekommen haben, warum das bahnbrechend ist. Man weiß es irgendwie, aber was das genau ist, weiß man nicht. Und von daher ist es einfach eben als Esoteriker zu sagen, naja, das basiert eben auf Quantenmechanik, dass man eigentlich auch nicht mal die Grundlagen der Physik verstanden hat. Das wird dann einfach unter den Tisch fallen gelassen und diese Marketingstrategie funktioniert aber. Oftmals gibt es auch esoterische Schulen, die eigene Fachbegriffe erfinden, damit das Ganze wissenschaftlich klingt.
Das heißt, das Problem, das Sie mit Globuli und Co. haben, vermute ich, ist in Teilen auch, dass es so ein unwissenschaftliches Denken befördert. Wenn das Zeug in der Apotheke verkauft wird, dann kann ich ja auch alles Mögliche andere glauben. Ist das das Problem, das wir damit haben?
Ich sehe tatsächlich ein Problem darin, dass esoterische Präparate in Apotheken erhältlich sind oder dass Krankenkassen auch esoterische Produkte ersetzen, weil das natürlich suggeriert, naja, etwas muss da dran sein. Ja, also wenn mein seriöser Apotheker, bei dem ich auch andere Medikamente bekomme, wenn ich da eben auch Zuckerkügelchen kaufen kann oder Dinge, die auf irgendwelchen, ja, Flugbahnen von Planeten basieren und irgendwelchen Tierkreiszeichen, dann gibt das einen gewissen Anstrich von Seriosität. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Krankenkassen sich entscheiden würden, statt Zuckerkügelchen zu bezahlen, bezahlen wir beispielsweise voll und ganz die Sehhilfe, wo man ja sagen muss, da gibt es eindeutig Evidenz, dass sie den Betroffenen auch wirklich hilft.
Ja, und Homöopathie steht ja auch was für gewisse Glaubenssätze. Wir haben es hier mit einem Blick auf die Welt zu tun, der ja von Wissenschaftsfeindlichkeit, von Ablehnung von Evidenz geprägt ist. Und ich denke, die Folgen wurden in der Pandemie offenkundig, dass Menschen eben sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen, weil sie glauben, da sind irgendwelche Mikrochips drin. Aber das hört damit ja nicht auf. Wissenschaftsfeindlichkeit ist auch ein großer Teil von der Leugnung des menschengemachten Klimawandels, von der Ablehnung von Maßnahmen. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit einem größeren Problem zu tun, das sich in der Esoterik manifestiert, da aber nicht aufhört. Und ich denke, da müssen wir als Gesellschaft irgendwo auch eine Linie ziehen, dass Fakten Fakten sind und Meinungen Meinungen, aber dass das nicht immer bei aller Komplexität sich so stark vermischt.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie breit dieser Esoterikmarkt aufgestellt ist. Und da wird ja eine Menge Geld gemacht. Und ich wüsste gerne, Frau Nocun, ist denn Ihr Eindruck, dass das, wenn Sie da zum Beispiel über so eine Esoterikmesse gehen, dass das bewusster Betrug ist? Oder glauben diejenigen, die da ihre Wundermittelchen verkaufen, tatsächlich daran?
Ich würde tatsächlich vermuten, der Übergang ist fließend und von außen lässt sich das nicht immer sagen. Ja, also man muss sagen, dass es auch mit Sicherheit Akteure aus diesem Milieu gibt, die selbst ihre vermeintlichen Wundermittel konsumieren oder die selbst zum Geistheiler gehen, auch bei schwersten Erkrankungen und die eben auch selbst teilweise an schweren Erkrankungen versterben, weil sie eben diesen Irrlehren folgen. Allerdings muss man auch sagen, dass natürlich da auch Akteure da sind, die unglaublich viel Geld machen. Dahinter stecken auch Unternehmen, ne? Also es sind nicht immer Einzelpersonen, so die Wunderheilerin von nebenan, sondern tatsächlich auch Konzerne, die teilweise einen Millionenumsatz machen, die auch Lobbying in der Politik betreiben, die in Arztpraxen dafür werben, dass bestimmte Inhalte vertrieben werden. Und da muss man sich natürlich fragen, ist jeder Beschäftigte dieses Unternehmens voll und ganz davon überzeugt, dass die Dinge, die Anwender sich von diesen Produkten versprechen, dass die tatsächlich zutreffen? Das würde ich wirklich bezweifeln. Nur ich glaube, das macht für den Betroffenen, der in der Krisensituation auf diese Präparate setzt, am Ende des Tages keinen Unterschied. Ja, also egal, ob der Verkäufer selbst dran glaubt oder nicht, man hat am Ende dann Gesundheitsprobleme, mit denen man alleingelassen wird. Schlimmer noch oft, teils wird Leuten eingeredet, naja, wenn diese Therapie in Anführungsstrichen nicht funktioniert, dann bist du eben spirituell noch nicht weit genug, du hast nicht genug positive Gedanken gehabt oder es liegt an Blockaden oder vielleicht Karma-Schuld von dir im letzten Leben. Und das ist natürlich gerade in einer schwierigen gesundheitlichen Situation etwas, was ja Menschen dann teilweise auch richtig überfordert.
Aus sozialpsychologischer Sicht, Frau Lamberti, gibt es bestimmte Menschengruppen, gibt es da Merkmale, wer da besonders anfällig ist?
Also, wenn man sich die Forschung anguckt, muss man erstmal sagen, es gibt gar nicht so ein großes, systematisches Forschungsprogramm, würde ich jetzt mal sagen, wie man vielleicht denken würde. Wir haben deswegen auch versucht, das Ganze nochmal so ein bisschen anhand von Merkmalen zu systematisieren, weil das ja schon ein Unterschied ist, ob wir darüber sprechen, warum nimmt jemand Homöopathie, warum macht jemand gewisse Form vielleicht von Yoga, warum glaubt jemand an Hexen. Es gibt erstmal Geschlechterunterschiede, dass in der Regel Frauen stärker an solche Glaubenssätze glauben, dass sie eher solche Dinge auch praktizieren. Frauen werden ja auch gezielt angesprochen. Es gibt ganz viele Projekte, dass man die innere Göttin findet, ne, in Einklang mit der Weiblichkeit kommt, all diese Dinge. Und dann ist es aber eher so, dass ich sagen würde, es sind psychologische Mechanismen, die da zum Tragen kommen. Also zum einen eben der Kontrollverlust, dass man in Situationen, wo man eben nicht weiß, was passiert hier jetzt eigentlich gerade, dass man dann auch stärker an Esoterik glaubt. Man hat ja auch die Möglichkeit, sich selber höher zu stellen über Esoterik. Man verfügt dann über das Geheimwissen, das die anderen nicht haben. Diese Palmblatt-Bibliothek, die können nur Auserwählte lesen, die ist jetzt nicht mit einem Bibliotheksausweis zugänglich.
Das befriedigt also auch einen gewissen Narzissmus.
Das befriedigt einen gewissen Narzissmus. Eine Forschergruppe hat von spiritueller Arroganz gesprochen. Ich finde das Wort nicht so gut, weil es ja schon recht wertend ist.
Aber wir ahnen, was damit gemeint ist.
Genau.
Aber wie haben Sie denn dann in diesem Umfeld überhaupt recherchieren können? Denn die, die daran glauben, werden Ihnen mit ordentlicher Portion Misstrauen begegnet sein. Und die, die vielleicht drauf reingefallen sind, nicht mehr daran glauben, ja vielleicht auch mit einer Menge Scham. Frau Nokun, wie war die Recherche?
Ja, also was mich total mitgenommen hat, waren die Gespräche eben mit Betroffenen. Also wir hatten beispielsweise mit einer Frau gesprochen, die in jungen Jahren, so mit 15, einen Selbstmordversuch hinter sich hatte. Und die Mutter hat damals in so einem anthroposophischen Milieu gearbeitet und ist darüber eben an einen Experten in Anführungsstrichen vermittelt worden. Und der hat ihr in allen Ernstes Zuckerkügelchen gegen die Depressionen verschrieben und dann noch zu der Mutter gesagt, dass die krumme Wirbelsäule der Tochter wohl daran liegt, dass sie im letzten Leben unehrlich gewesen sei und nach oben gebuckelt hätte.
Es ist jetzt nur ganz vorsichtig angeklungen, die unglaubliche Themenvielfalt Ihres Buches, die ja auch für die Themenvielfalt der Esoterik steht. Also von Hellsehern, Handaufleger, Ökolandbau, da auch klassische Sekten tauchen in Ihrem Buch auf, ziemlich unseriöse Lebenscoaches. Vieles haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Frau Lamberti, am Ende lässt sich trotz dieser unfassbaren Breite irgendwie ein gemeinsames Fazit ziehen?
Ein Fazit ist, ich glaube, wir hätten noch 5 Bücher schreiben können, weil einfach so vieles nicht reingeschafft hat. Aber ich würde sagen, Was uns wichtig ist, ist, das, was vielleicht harmlos, skurril aussieht, muss es nicht sein. Und man darf nicht erst hingucken, wenn es radikal wird, sondern man muss vorher verstehen. Man muss vorher genau sehen, was sind eigentlich hier gefährliche Versatzstücke, die Auswirkungen haben auf unsere demokratische Gesellschaft, die gerade ja von allen möglichen Seiten attackiert wird. Und je mehr Menschen sich in solche Welten stürzen, desto schwieriger wird das für eine Demokratie auch.
Um das aber klar zu sagen, Esoterik ist nicht per se rechtsextrem, oder?
Nein, aber es gibt eben auch die braune Esoterik. Und ich fand das auch ganz schön, dass wir am Ende im letzten Kapitel, das Kriegen, Krise, Katastrophen heißt, wo wir uns angeschaut haben, naja, sind Menschen in Krisen anfälliger? Was für besondere Strategien sehen wir da? Da haben wir als Einleitung so eine Passage genommen, wo wir von einem Aussteiger, einem fiktiven Aussteiger namens Peter erzählen, der so aufs Land gezogen ist, mit dem spießbürgerlichen Leben nichts mehr zu tun haben will. Und dann stellt der Leser erst im Verlauf des Texts fest, okay, das ist gar nicht im Hier und Jetzt, sondern das ist 100 Jahre her. Und vor 100 Jahren nach der Weltwirtschaftskrise war es eben auch so, dass es die sogenannten Inflationsheiligen gab. Das heißt Männer in langen Gewändern, die eben von Dorf zu Dorf gezogen sind und dann irgendwelche Endzeitpredigten verbreitet haben. Und es gab da auch sektenähnliche Gruppierungen, Kommunen, die waren teilweise politisch sehr progressiv. Aber es gab auch Siedlungen, die die Machtergreifung Hitlers überhaupt nicht als Problem gesehen haben, weil das eben so eine völkische Esoterik war. Und das war uns eben auch sehr wichtig aufzuzeigen, dass diese Berührungspunkte zwischen Esoterik und Rechtsextremismus nichts Neues sind, sondern das sehen wir eben schon seit vielen Jahren. Man muss ja auch sagen, Teile der Führungsriege der NSDAP waren überzeugte Esoteriker. Nicht alle, man muss dazu sagen, Hitler hat zahlreiche Organisationen aus dem esoterischen Spektrum auch verbieten lassen, weil er sie wahrscheinlich auch als Konkurrenz gesehen hat. Allerdings muss man sagen, dass Esoterik immer wieder da auch eine Rolle gespielt hat.
Und damit sind wir dann bei dieser Schlüsselstelle zwischen Esoterik und Rechtsextremismus. Ja, breites Feld. Wir haben jetzt über ein paar Punkte gesprochen. Es steht noch eine Menge mehr drin in diesem Buch von Pia Lamberti und Katharina Nukun. Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Das kostet 22 Euro, ist im Quadriga Verlag erschienen. Und ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Warum unterwerfen wir uns eigentlich freiwillig? Warum tun wir, selbst wenn uns niemand dazu zwingt, so oft, was von uns erwartet wird? Das war ja nicht nur in der Pandemiebekämpfung oft erstaunlich, dass die große Mehrheit der Menschen sich an die Regeln gehalten hat. Die Wiener Philosophin Isolde Charim hat ein Buch über freiwillige Unterwerfung geschrieben. Die Qualen des Narzissmus heißt das Buch. Guten Tag, Frau Charim.
Guten Tag.
Es ist kein Buch über Corona, das schreiben Sie auch ganz ausdrücklich. Trotzdem steigen Sie ja damit ein. Das ist die Anti-Corona-Politik bildet so einen Startpunkt Ihrer Überlegungen. Warum befolgen so viele, zwar nicht alle, aber doch die Mehrheit, diese Vorgaben? Was ist Ihre Antwort?
Meine Antwort ist eigentlich, dass es sowohl jene, die die Vorgaben befolgen, als auch jene, die sie nicht befolgen, eigentlich demselben Paradigma folgen, nämlich dem Paradigma des Narzissmus. Also beide suchen ihren Narzissmus in dem Zusammenhang zu befriedigen, nur ist dieser Narzissmus in dem einen Fall derjenige des verletzlichen, des vulnerablen Subjekts, das sind jene, die die Maßnahmen befolgen, und auf der anderen Seite haben wir den Narzissmus des vermeintlich robusten Subjekts, das aus dieser vermeintlichen Robustheit heraus die Maßnahmen genauso ablehnt.
Bei denen, die sich an die Maßnahmen gehalten haben, wir wollen jetzt nicht drüber reden, ob die alle im Detail sinnvoll waren, im Nachhinein sind wir da an vielen Punkten auch klüger, aber da wundert mich das Wort Narzissmus ein bisschen, denn man könnte ja auch denken, das war Einsicht, das war Rücksicht, das war Vorsicht, das war vielleicht auch sowas Schönes wie Liebe, was weiß ich, den eigenen Eltern gegenüber, man wollte deren Gesundheit nicht riskieren. Warum Narzissmus?
Das stimmt sicher alles, was Sie gesagt haben. Es gibt einfach auch Vernunftgründe, es gibt Rationalitäten. Aber diese Unbedingtheit, mit der man diese Maßnahme befolgt hat, die hat ein Stück weit dem Narzissmus entsprochen. Das heißt, dieser Selbstsorge und dem Umgang, weil man hat, um nochmal darauf zurückzukommen, man hat ja auch, Sie haben eingangs gesagt, es gab so viele Maßnahmen, die sich nachher eigentlich als fragwürdig herausgestellt haben oder nicht. Man hat es aber von Anfang an nicht in Frage gestellt, weil es alles Mittel waren, um die Selbstsorge zu praktizieren.
Ich möchte mal ein bisschen in die Vergangenheit zurücksteigen, denn Sie argumentieren natürlich auch mit vielen Denkern und Denkerinnen, die vor Ihnen gekommen sind. Zum Beispiel mit Spinoza im 17. Jahrhundert, der eben diese Frage aufwirft, warum die Menschen für ihre Knechtschaft kämpfen, das jetzt ein Zitat, als sei sie ihr eigenes Heil. Das sind ja aber Denker, die kommen aus vordemokratischen, stark religiös geprägten Zeiten. Gilt das noch für unsere säkulare, demokratisch-rechtsstaatliche Gegenwart?
Es gilt in veränderter Form. Das heißt, die Frage bleibt, warum gibt es diese Verbindung von Freiwilligkeit und Unterwerfung? Wir würden heute nicht mehr von Knechtschaft sprechen, aber von Unterwerfung. Und woher rührt diese Freiwilligkeit, das heißt das freiwillige Einverständnis mit Verhältnissen, die überhaupt nicht immer zu unseren Gunsten oder sein müssen oder die unseren Interessen entsprechen? Das heißt, woher rührt die freiwillige Unterwerfung, ist eine Frage, die zu allen Zeiten gültig ist, die aber immer wieder neu zu stellen ist, weil nämlich die Form und die Gründe für diese freiwillige Unterwerfung jeweils wechseln.
Ich habe mich das auch deswegen gefragt, weil Ihr Buch ist, wie gesagt, kein Corona-Buch. Es geht ganz grundsätzlich um die freiwillige Unterwerfung, weil mir aktuell eigentlich vor allem Gegenbeispiele einfallen. Also in der Ukraine, die Menschen kämpfen gegen ihre Unterwerfung durch den russischen Angriffskrieg. Im Iran sehen wir jetzt gerade, in einem Land, das wirklich lange Zeit sehr traditionell, sehr religiös geprägt war, wie die Frauen aufbegehren gegen diese Knechtschaft, um es mit Spinoza zu sagen. Also ist das wirklich eine akkurate Gegenwartsbeschreibung, dass wir uns alle so gerne unterwerfen?
Ich glaube nicht, dass die Beispiele, die Sie genannt haben, der Gegenstand meines Buches sind.
Nee.
Da haben Sie sicher recht. Es geht hier um eine Analyse der europäischen Gesellschaften in ihrer derzeitigen Situation. Mhm. Nicht um Länder, die in einer Ausnahmesituation sind und unter diktatorischen Verhältnissen leben oder aufbegehren in einem Krieg und so weiter. Das heißt, darauf lässt sich das nicht ausdehnen.
Okay, das finde ich jetzt eine spannende Klarstellung, weil ich mich das nämlich beim Lesen immer gefragt habe. Okay, das heißt, wir bewegen uns in stabilen mitteleuropäischen, westeuropäischen Gesellschaften, die nicht gerade also eine existenzielle Krise durchmachen.
Exakt.
Ja, dann kommen wir auf den Narzissmus, den Sie da beschreiben, denn da müssen wir, glaube ich, auch kurz klären, wie Sie das Wort meinen. Sie stellen nämlich auch gleich klar, naja, Narzissmus, das kennen wir so aus dem psychologischen, psychiatrischen Bereich. Ich würde auch sagen, so spätestens seit Trump ist das vielleicht ein etwas überstrapazierter Begriff, aber so meinen Sie ihn eigentlich gar nicht, sondern was meinen Sie mit Narzissmus?
Also ich glaube, dass man Narzissmus doppelt abgrenzen muss. Einerseits vom Alltagsverständnis einer übertriebenen Selbstliebe und andererseits vom psychoanalytischen Terminus, der ja immer von einer Pathologie handelt oder von einem Charakterdefekt. Ich borge mir hier den Begriff von Freud des Narzissmus, aber nicht um eine Pathologie zu beschreiben, sondern eine neue Normalität. Und Narzissmus als neue Normalität bedeutet das nicht, dass ich ein größenwahnsinniges, sich selbst überschätzendes Ich im Zentrum steht, sondern ein völlig unzulängliches Ich, das immer von seinem Ich-Ideal geknechtet wird und dem sich unterwirft.
Damit sind wir dann wieder bei der Unterwerfung. Also wir streben die ganze Zeit, so ist Ihre These, einem idealisierten, narzisstischen Ich-Ideal nach. Können Sie das mal vielleicht in einem Beispiel klar machen? Was könnte das sein?
Wissen Sie, es geht eben genau darum, es nicht in einem Beispiel klar zu machen. Weil es nämlich darum geht, dass die Formen oder die Gestalt dieses besseren Ich jeweils wechseln kann. Ja? Die kann zeitlich wechseln, die kann klassenspezifisch wechseln, sie kann individuelle Umfärbungen haben. Die Formel dafür ist, es muss immer mehr sein. Es muss immer eine bessere Version des aktuellen Ichs sein. Das heißt, das Ich ist damit immer in eine ewige Unzulänglichkeit verbannt und gleichzeitig ausgestattet mit einem unglaublichen Drang, dieses Ideal zu erreichen. Das heißt, dieses Ideal ist sowohl Antrieb als auch Frustration in einem.
Das klingt ziemlich furchtbar, was Sie da beschreiben. Das heißt, wir haben ein Ideal, das wir ganz dringend erreichen wollen, das wir aber nicht erreichen können und dem wir uns trotzdem unterwerfen. Gibt es irgendeine Möglichkeit?
Unterwegs gibt es aber sozusagen noch Zwischenetappen. Es gibt nämlich die Möglichkeit für partielle Befriedigung dieses Drangs. Für mich ist übrigens noch ganz wichtig ein zentraler Punkt, wenn ich den anmerken darf. Es geht darum, dass es sowohl einen subjektiven Narzissmus gibt, das heißt diesen Drang des Einzelnen, aber ganz entscheidend ist, und das macht es ja überhaupt erst zu einer gesellschaftlichen oder politischen Analyse, ist, dass es auch einen objektiven Narzissmus gibt, also einen, der in den gesellschaftlichen Verhältnissen vorgegeben wird und insofern von unseren individuellen Narzissmus einfordert. Da kann ich Ihnen ein Beispiel dafür geben.
Gerne.
Also was wir heute haben, wird ja immer so schnell als Neoliberalismus bezeichnet. Ich würde das aber zurückweisen. Ich halte Neoliberalismus für eine falsche Theorie. Aber was wir haben, sind absolut erweiterte Konkurrenzverhältnisse. Und in diesen Konkurrenzverhältnissen haben wir eine Veränderung. Wir haben die Veränderung, dass diese plötzlich aufgeladen sind mit dem Versprechen, mit dem uneinlösbaren Versprechen, wer den ersten Platz erreicht, wer die meisten Likes bekommt, wer oben auf dem Stockerl steht des Siegers, der ist von diesem Rennen, der ist von dieser Konkurrenz befreit, der wird nicht mehr verglichen, der wird nicht mehr im Vergleich besser als der Mitkonkurrent wahrgenommen, sondern der kann die Einzigartigkeit, um die es dabei geht, und das wäre sozusagen der Vollzug des Ideals, der kann diese Einzigartigkeit erreichen.
Aber wieder nur in der Theorie, das ist nur das Versprechen, auch das ist unerreichbar.
Auch das ist unerreichbar, aber natürlich gibt es verschiedene Formen, wo das partiell immer wieder ein bisschen eingelöst wird, im Erfolg zum Beispiel. Mhm. Ja? Oder es gibt natürlich momentane Hochgefühle, wo man das Gefühl hat, man stimmt mit dem Ideal überein und es wird auch gesellschaftlich anerkannt, dass man damit übereinstimmt. Wir kennen doch alle diese Momente, wo man so sagt, okay, jetzt habe ich sozusagen das Lob bekommen vom Chef, jetzt habe ich ganz viele Likes bekommen, jetzt habe ich so viel Anerkennung bekommen. Das sind Momente, wo man glaubt, ganz prekär und ganz vorübergehend mit dem Ideal übereinzustimmen. Und was wir aber haben, das Perfide ist, soll ich aufhören?
Nein, sagen Sie den Satz noch.
Ich wollte nur sagen, das Perfide ist, dass wir umgeben sind von einer Rankingordnung, von einer Konkurrenzordnung, die uns ständig vorgaukelt, es wäre möglich, dieses Ideal zu erreichen.
Das ist ja das Spannende, diese uns umgebende Ordnung, denn damit unterwerfen wir uns einem Ideal, das sich ein bisschen so, ich sag's mal in meinen Worten, als unser eigenes Ideal ausgibt, in Wirklichkeit aber ein gesellschaftliches ist. Und Sie beschreiben dieses Ideal des Narzissmus als ein antigesellschaftliches. Wenn jetzt aber die ganze Gesellschaft nach diesem antigesellschaftlichen Prinzip funktioniert, diese Frage werfen Sie auf, was hat das denn für Folgen für die Gesellschaft?
Das hat eminente Folgen. Es hat die Folge, dass wir eigentlich gegeneinander in Stellung gebracht werden. Denn was ist sozusagen dieses Rennen nach dem Narzissmus als ein sich gegen den anderen in Stellung bringen? Es gibt zwar Formen von Gruppierungen, also der Narzisst ist nicht immer ein einsames Subjekt, der kann sich natürlich mit anderen Narzissten zusammentun, zeitweise, vorübergehend. Aber das, was dabei entsteht, ist eine Art von narzisstischer Geselligkeit. Das ist nicht wirklich Gesellschaft, es ist Geselligkeit. Und es gibt eine wahnsinnig schöne Formulierung von Hegel, die ich übernehme, das wechselseitige Versichern der eigenen Vortrefflichkeit. Damit sind wir in den Gruppen beschäftigt.
Sie enden, ich finde, einigermaßen pessimistisch, indem Sie ausdrücklich betonen, diese Ideologie, der wir uns da unterwerfen, sei eine Sackgasse. Gleichzeitig ist das ja eine, aus der wir so unglaublich schwer wieder nur rauskommen können, weil uns diese Ideologie ja gleichzeitig einredet, sie sei in unserem Sinne. Wir würden uns selber unterwerfen. Haben Sie irgendeine Idee? Ich ahne, nein, angesichts des pessimistischen Schlusses. Oder haben Sie doch eine Idee, die Sie uns noch in dem Buch heimlich verschwiegen haben und jetzt verraten?
Nein, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es in diesem System selber keine Antwort gibt. Das ist sozusagen in sich selbst geschlossen und unentrinnbar.
Das sagt die Philosophin Isolde Charim im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über ihr Buch Die Qualen des Narzissmus. So heißt das nämlich. Die Qualen des Narzissmus über freiwillige Unterwerfung und ist gerade ganz frisch im Zschollnay Verlag erschienen. Frau Charim, haben Sie vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Kaum eine Industrie steht ja so oft und so leidenschaftlich in der Kritik wie die Pharmabranche. Da kosten neue Medikamente Fantasiepreise. Antibiotika werden billig in Indien produziert und verseuchen da das Grundwasser. Und die gigantischen Gewinne, naja, die landen bei wenigen Aktionären. Das anzuprangern, das ist ziemlich einfach und das haben auch schon viele in Büchern getan. Trotzdem gibt es jetzt ein neues Buch von dem linken Schweizer Aktivisten Beat Ringer. Pharma fürs Volk heißt sein Buch und er will, so lautet der Untertitel, den Risiken und Nebenwirkungen auf den Grund gehen. Unser Wissenschaftsredakteur Martin Meyer hat das Buch gelesen. Ja, Risiken und Nebenwirkungen, welche sind das? Was ist sein größter Kritikpunkt?
Es sind zwei. Also der erste ist, Ringer kritisiert, dass die Pharmaforschung ausschließlich gewinnorientiert ist und dekliniert das als Schweizer, auch in der Schweiz durch. Mit Roche und Novartis sind da ja zwei der größten Firmen der Branche in der Schweiz. Und sein Befund ist erstmal, es wird nicht so viel geforscht, wie Konzerne gerne sagen, sondern sie geben sehr viel mehr Geld fürs Marketing aus. Echte Innovationen, so schreibt er, entstehen nicht in den Großkonzernen, sondern die kaufen lieber Startups auf. Das beschreibt er zum Beispiel am Corona-Impfstoff von BioNTech. Und die großen Player setzen viel mehr auf sogenannte MeToo-Pillen. Das meint, das sind Nachahmermedikamente, die gar keinen echten Fortschritt bringen, aber eben nochmal Geld in die Unternehmenskassen spülen. All das, und das ist so die zentrale Botschaft für mich des Buchs, passiert, weil am Ende die Pharmaindustrie eben nur den Aktionären verpflichtet ist. Der Börsenkurs, so schreibt es Ringer, ist wichtiger als die Gesundheit. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen überspitzt, aber es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Immerhin ist es eine Industrie, die jährlich 1 Billion US-Dollar umsetzt, also 1.000 Milliarden US-Dollar.
Das funktioniert natürlich nur, weil es Patente gibt, genau, auf Medikamente, auf Wirkstoffe. Was ist da für Ringer das Problem?
Das ist der zweite Punkt, den er kritisiert. Oft ist es ja so, dass große Pharmafirmen Patente halten, die aber auf Forschung beruhen von zum Beispiel Dingen, die an Unis entwickelt worden
also
sind.
Also öffentliche Gelder eigentlich.
Ganz genau. Im Grunde sind das öffentliche Gelder. Und das ist auch beim Corona-Impfstoff als Beispiel ganz gut zu sehen. Also die Technik für diese neuen Impfstoffe, das sind ja mRNA-Impfstoffe, also wo der Impfstoff im Grunde genommen im Körper erst gebildet wird. Diese Technik ist schon relativ alt und das hat man eben mit öffentlichen Geldern an Unis in Grundlagen gemacht. Aber am Ende kamen dann doch eben große Pharmafirmen ins Spiel und haben Geld gemacht. Pfizer ist der Konzern, der das mit BioNTech zusammen macht. Und wenn man sich da den Gewinn mal im vergangenen Jahr anschaut, der hat sich mehr als verdoppelt, eben wegen dieses Impfstoffs. Und da sagt Ringer nun, fast alle neuen Wirkstoffe oder auch Therapiemaßnahmen fußen auf solchen Grundlagen, die mit öffentlichen Geldern entstanden sind. Und deshalb dürfe es aus seiner Sicht nicht sein, dass die Pharmafirma das Ganze vergoldet. Ich würde auch da sagen, ein bisschen überspitzt, weil man muss schon sagen, bis zum Medikament muss man dann viele Studien machen, die sind teuer, die zahlen die Pharmafirmen, aber auch ganz von der Hand zu weisen ist dieser Punkt, was die Patente angeht, nicht.
Hat Ringer auch Lösungen für diese Probleme, die er beschreibt?
Ja, er hat sie und es ist eine schweizerische, also in der Schweiz nennt man das Ganze Service Public. Also die Idee dahinter ist im Grunde, dass der Staat eine Grundversorgung für alle zur Verfügung stellt und das Ganze zu einem angemessenen Preis. Also in Deutschland würde man vielleicht sowas verwenden wie das Konzept, dass die Aufgabe der öffentlichen Hand das Ganze machen muss. Ringer sagt, dass Medikamente raus müssten aus der Privatwirtschaft rein in eine Forschung und Produktionslandschaft, die eben öffentlich finanziert ist von Staaten, von Institutionen, von Forschungseinrichtungen und die am Ende am Gemeinwohl orientiert sind. Soweit erstmal so gut, aber, und an dem Punkt wird er dann, finde ich, ein bisschen oft vage, also wer definiert, woran zuerst, mit wie viel Einsatz geforscht wird, welche Kriterien gelten, um was zu priorisieren, genau, und das sind schwierige Fragen und da bleibt Ringer selber oft so im Ungefähren. Und das finde ich schade, weil der Ansatz, der ist durchaus interessant, nämlich zu sagen, Gesundheit ist nicht wie eine normale Industrie und deshalb müssen wir da vielleicht auch neue Regeln und Wege gehen, aber die sind bei ihm doch recht wattig.
Grundsätzlich ist ja auch durchaus harsche Kritik an der Pharmaindustrie nichts Neues. Ich habe das ganz am Anfang schon gesagt. Was macht denn Ringer anders oder Neues?
Also neu würde ich tatsächlich sagen, ist die Lösung, also diese radikale Lösung eines Service Public. Wobei für den Autor würde ich sagen, ist es gar nicht so radikal. Er ist ein Vertreter der kritisch-marxistischen Linie, so sieht er sich selbst. Für den ist es eher konsequent zu sagen, dass die öffentliche Hand sich dem Thema Forschung, Entwicklung, Distribution auch von Arzneimitteln annimmt. Und zwar mit so viel Geld, dass, das ist seine Vision, die privatwirtschaftliche Industrie letztlich überflüssig wird. Das ist so seine Idee von Pharma fürs Volk, also ziemlich hoher Anspruch, den er da schon formuliert.
Löst er den ein?
Ich würde sagen, nein. Und zwar hat es was einfach wieder damit zu tun, er will, glaube ich, zu viel in seinem Buch. Also ich habe auf den ersten Seiten mir schon gedacht, oh wow, das wird schwierig. Also Ringer schreibt, man könne sein Buch auf drei Arten lesen, nämlich als Sachbuch, als ökonomische Studie oder als gesellschaftliche Intervention. Das heißt ja nichts anderes, er will den großen Wurf. Also er verspricht alles in diesem Buch und ich glaube, da muss man auf 200 Seiten scheitern. Es ist am Ende als Sachbuch, finde ich, zu schlaglichtartig, als ökonomische Analyse ist es zu oberflächlich und vor allem als Gesellschaftskritik bleibt es zu unscharf. Also er kritisiert viel an der Pharmaindustrie, an der Welt der Arzneimittel, aber seine Lösung, die ist für mich eher Vision als eine realistische Option.
Was bleibt da so am Ende von der Lektüre?
Also ich würde sagen, es ist ein Buch, mit dem man sich beim Lesen ein bisschen quälen muss, was auch am Stil liegt. Der ist recht alt. Wir haben ja heutzutage so einen Stil, dass Sachbücher immer in Geschichten gepackt werden. Also Paul Pille und Tom Tablette sind krank und Nova Novartis schreibt jetzt ein Buch, weil sie dem Ganzen nachgeht. Das ist bei ihm nicht so. Also deswegen muss man sich ein bisschen quälen, weil es ist wirklich sehr so, ich sag mal, schweizerisch faktenorientiert. Das kann sich schon lohnen, vor allem wenn man sich noch nie mit der Arzneimittelwelt und der Industrie beschäftigt hat. Da hat Ringer eben wirklich viel zusammengetragen an Fakten. Und es ist auch ein Sachbuch, an dem man sich reiben kann, weil am Ende ist nämlich diese große Frage, wie sehr man an Marktwirtschaft glaubt drin, wenn es um Gesundheit geht. Ringer hat da eine klare These, er hat eine klare Antwort. Ich persönlich finde, er hat auch einige gute Argumente, aber wenn man das Ganze anders sieht, kann man dem auch folgen. Insofern würde ich sagen, es regt an, sich selber eine Meinung zu bilden. Das finde ich für ein Buch nicht das Schlechteste. Was man nicht erwarten darf ist, und das suggeriert so ein bisschen das Buch und auch der Klappentext ist, dass man ein Allheilmittel findet. Das hat Ringer definitiv nicht.
Das sagt Martin Meyer über das Buch Pharma fürs Volk, Risiken und Nebenwirkungen der Pharmaindustrie von Beat Ringer. Das kostet 25 Euro im Rotpunkt Verlag. Das war's von der Lesart. Heute mit Sachbüchern über Pharmaskandale und esoterische Fake-Medizin. Tschüss, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.